Das ist für die Kinder noch keine Frage, wo die Obrigkeit sitzt. Ne? Nämlich neben ihnen auf dem Stuhl. Das sind dann die Eltern. Die Frage ist, ab welchem Alter das dann sich ändert. Was ich auch nicht. Wenn ich Yoshi fragen würde oder Doreen, die würde das schon nicht mehr so sagen. Ne? Die Obrigkeit, wie ist das bei euch? Es geht heute tatsächlich mal um Politik in unserem Predigttext. Das ist nicht oft der Fall. Und dieser Predigttext wäre eigentlich schon die letzte Woche dran gewesen. Aber weil ich ihn so gut fand, habe ich gedacht, ach, den spendieren wir uns heute mal im Heaven. Ich habe noch einen Text davor, den wir auch noch lesen werden, der darauf so ein bisschen hinführt, aber dazu kommen wir gleich. Ich weiß nicht, wie ihr alle so mit Politik in Kontakt gekommen seid das erste Mal. Bei mir war das so als Kind, dass ich das erste Mal die Politik wahrgenommen habe, als ich die ganzen Wahlplakate sah, die plötzlich in unserem Dorf in der Straße hingen. Mit Leuten drauf, die ich nicht kannte. Und wenn wir Kinder dann, wir Geschwister dann zu Hause unsere Eltern gefragt haben, na, wen wählt ihr denn? Dann gab es darauf immer keine Antwort. Ich dachte, das ist ja komisch. Eigentlich hatten unsere Eltern vor uns Kindern nicht die dollen Geheimnisse und untereinander eigentlich auch nicht, aber vor einer Wahl schon. Da wusste nicht mal meine Mutter, was mein Vater wählt und umgedreht. Man muss gerade sagen, das sind drei Parteien, also so wild war das alles gar nicht. Aber das machte die Sache mit der Wahl, mit der Politik für uns als Kinder schon mal interessant. Und wir müssen ja in Deutschland ziemlich oft wählen. Gemeinderäte, Landesparlamente, die Zusammensetzung des Bundestags dürfen wir bestimmen. Und auch im kirchlichen Bereich geht das so weiter. Wir wählen die Kirchenvorsteher regelmäßig, die dann wiederum den Kirchenkreistag zusammenstellen. Und dann geht es wieder weiter zu Synode, also dem großen Kirchenparlament in Hannover. Und da ist als Vertreter des Heavens sozusagen Bodo mit dabei. Wie viele sitzen da eigentlich, Bodo? Ungefähr?
75 Abgeordnete.
75 Abgeordnete. Okay, das heißt, wir haben ungefähr 1,5% der Stimmen schon mal bei uns. Das ist gar nicht schlecht. Wenn Bodo so stimmt, wie wir wollen. Ja, und die wählen dann wieder, diese Synode wählt dann wieder einen Chef, der ganz oben steht, also das ist dann immer das Gleiche. Und manchmal könnte einem ja von diesem ganzen Gewimmel etwas schwindelig werden. Mehrheiten suchen, diskutieren, Koalition bilden, sich gegenseitig aufbauen, das Ganze wieder über den Haufen werfen, sich gegenseitig absägen, Neuwahlen ansetzen und dann wieder Mehrheiten suchen. Und irgendwann denkt dann der ein oder andere vielleicht heimlich in seinem stillen Kämmerlein, dass das mit der Monarchie früher auch keine so ganz schlechte Idee war. Da wurde nicht groß diskutiert, da wurde einfach entschieden und Schluss. Aber war das wirklich besser? Ich glaube nicht. Wir sehen das gerade zum Glück noch nicht bei uns in Deutschland, aber ich finde, dass die Einschläge langsam näher kommen von diesem Weg zurück. In Ungarn, in Polen. In Brasilien wurde gerade jemand gewählt, der auch nicht ganz schussecht zu sein scheint. Türkei sowieso. USA haben wir auch die Probleme. Russland ist es auch nicht ganz, ganz super. Immer dieses das Gleiche. Einer soll entscheiden, soll sagen, wo es lang geht. Und wo Gesetze stören, da werden sie nach Möglichkeit geändert. Und wo Journalisten nerven, da werden sie zum Schweigen gebracht, entweder weist man sie aus, man steckt sie auch manchmal ins Gefängnis oder man entzieht ihnen die Akkreditierung. Und obwohl sowas in der Geschichte ja eigentlich immer schief ging, ist diese Suche nach dieser Lichtgestalt, nach diesem Heilsbringer, der alles regelt, doch so alt wie die Menschheit selbst. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum suchen so viele so schnell oder so viele zu schnell die einfache Lösung, obwohl sie wissen, dass das am Ende nicht funktionieren wird. Dann habe ich herausgefunden, dass Gott genau das gleiche Problem hatte. Schon ein bisschen länger her mit seinem Volk Israel, zur Zeit des Alten Testamentes, da gibt es eine ganz spannende Sache. Als das Volk Israel gerade in Kanaan angekommen war, ich habe mich gefragt, Gottes Volk, welche Regierungsform hat Gott eigentlich seinem Volk verordnet? Wie ging das damals? Gab es dort auch ein Kabinett mit einem Kanzler an der Spitze? Gab es Wahlen? Nein, es gab Propheten. Und diese Propheten wurden von Gott selber berufen. Und sie waren damit auch gleichzeitig Richter. Das Volk Israel wurde also in seiner Anfangszeit von Richtern geführt. Und diese Richter besprachen sich mit Gott direkt. Hören wir gleich. Und der letzte Richter, das war Samuel. Und als der dann alt wurde und abdanken muss, da will er seine Nachfolge regeln und seine Söhne einsetzen. Aber das klappt nicht und plötzlich ändert sich dort das ganze politische System. So ein bisschen finden wir da auch uns wieder. Ich möchte das mal vorlesen und ihr könnt auch mitlesen. Vielleicht kannst du mal den ersten Bibeltext an die Wand schmeißen, Friedrich. Das ist ein bisschen länger, aber ich mache das trotzdem kurz. Samuel 8, genau, da steht das nämlich ganz genau drin. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und ein anderer Abidja. Sie waren Richter zu Beersheba, irgendeiner Stadt dort. Und seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke an und beugten das Recht. Sie waren also korrupt bis über beide Ohren. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, du bist jetzt alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun endlich einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle anderen Völker auch haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel, dieses direkte Gespräch zwischen Gott und Prophet, das funktionierte dann noch. Der Herr sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte und sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Genau, da fehlt ein bisschen Text, aber das macht, glaube ich, nichts. Der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seine Wagen und Gespanne. Und dass sie vor seinem Wagen herlaufen und zu Hauptleuten über 1050 werden. Und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln. Und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter wird er auch nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und sie seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kammerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Dagegen ist unser Steuersystem doch relativ komfortabel, oder? Da geht es weiter, ich lese nochmal zwei Verse weiter. Wenn ihr dann aber schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Völker, dass uns unser König richte und vor uns ausziehe und unsere Kriege führe. Und als Samuel alle Worte des Volks gehört hatte, sagte er sie den Ohren des Herrn. Und der sprach wieder zu ihm, höre auf ihre Stimme und mache ihn einen König. Ja, so hat sich Israel entschieden, damals. Da steht dieses Volk eigentlich unter der besten Führung, die man sich denken kann. Richter, die von Gott berufen sind. Nicht prunkvoll, aber meistens ehrlich. Nicht stark, aber gesegnet. Nicht mit lauten Worten, dafür aber mit Gottes Geist. Trotzdem packt das Volk die erste Gelegenheit, die sich ihnen bietet, beim Schopf, um sich von dieser Führung Gottes zu befreien. Sie hätten die Söhne Samuels nicht nehmen müssen. Die waren ja korrupt, das haben wir gehört. Sie hätten sich besser aussuchen können, das wäre gegangen. Aber das wollten sie nicht. Es musste ein richtiger König sein. Und Gott sagt ihnen durch Samuel, was das bedeuten wird. Ihr müsst Steuern zahlen, viel mehr als bisher. Denn so ein Hofstaat einer anständigen Armee kostet richtig Geld. Der König wird eure besten Äcker nehmen, er wird euer Vieh nehmen, sogar eure Kinder wird er nehmen. Und sie sagten, das ist es uns wert. Wir wollen auch mal richtig auftrumpfen. Ja, und da ist er wieder. Dieser Wunsch nach einer Lichtgestalt, nach einem Heilsbringer, der uns groß rauskommen lässt. Make America great again. Mit diesen vier Worten hat Trump seine Wahlen in den USA gewonnen und mit genau dieser Masche versuchen es jetzt auch immer mehr Leute. Saul wurde dann der erste König Israels, aber seit der Zeit hat Gott aufgehört, sein Volk direkt zu führen. Es gab zwar noch weiterhin Propheten, aber die Macht hatten die Könige und die hörten meistens auf ganz andere Stimmen. So ein bisschen war das die zweite Vertreibung aus dem Paradies, dachte ich, aber jetzt von den Menschen selber gewollt. Wir wollen da raus. Und die Frage ist nun, und da kommen wir wieder so ein bisschen dem Text, den ich nochmal gleich lesen werde, näher. Die Frage ist nun, wie gehen wir als Christen mit diesem Gegensatz um? Der Staat fordert von uns Gehorsam, aber eigentlich sind wir doch Gotteskinder. Wie gehen wir mit einer Obrigkeit um, die von Gott vielleicht gar nichts mehr wissen will? Und wenn wir dieses Problem in Deutschland im Moment vielleicht noch nicht kennen, so gibt es doch viele andere Länder, in denen es gottlos zugeht. Schon die ersten Gemeinden hatten damit ein echtes Problem. Steuern zahlen für einen gottlosen Kaiser, darf man das? Und es war dann Paulus, der sich dieser Frage annahm und den Gemeinden damals ein paar klärende Worte ins Stammbuch schrieb. Und das ist jetzt der Predigttext, der auch letzten Sonntag dran war. Ich lese den auch einmal vor, Friedrich, du kannst ihn noch einmal anzeigen. Das ist dann das Neue Testament, Römer 13. Hat Luther überschrieben den Text, die Stellung zur staatlichen Gewalt. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, da ist sie von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Kommen wir gleich zu. Denn sie ist Gottes Dienerin, das kommt jetzt ein paar Mal vor, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer dem, wie Steuer gebührt, Zoll dem, der Zoll gebührt, Furcht dem, Furcht gebührt und Ehre dem, Ehre gebührt. So schreibt es Paulus den Gemeinden im Stammbuch. Und damit ist ja eigentlich alles klar, ne? Ja, was soll man dazu noch sagen? Wusste ich auch erst nicht. Weil dann fielen mir noch zwei Sachen auf, oder drei. Es fällt mir nämlich auf, dass Paulus hier ein ziemlich ideales Bild von der Obrigkeit zeichnet. Sie bestraft den Bösewicht und sie lobt den Guten. Und es fällt auch auf, dass Paulus diese Sätze an die Gemeinde in Rom schreibt, nicht an Jerusalem. Und wenn es damals überhaupt so etwas wie ein geordnetes Rechtssystem gab, dann war das in Rom der Fall. Und je weiter man sich von Rom entfernte, desto weiter entfernte man sich auch von rechtschaffenden Obrigkeiten. Das ist heute irgendwie andersrum, finde ich. Wenn man, je näher man Rom kommt, desto chaotischer wird es in Italien gerade. War damals aber anders. Trotzdem höre ich aus diesem Text diesen Grundsatz heraus. Wenn du willst, dass dich deine Regierung korrekt behandelt, dann behandle du sie auch korrekt. Das ist so, sagt Paulus hier. Das ist so von Gott angeordnet. Sogar eine schlechte Obrigkeit könnte besser sein als gar keine, darum zahlt eure Steuern, zahlt euren Zoll. Okay, so verstehe ich den Text erstmal, die grobe Linie. Aber die Frage ist trotzdem, wo ist die Grenze erreicht? Da gibt es ein paar Hinweise. Ab wann ist eine Obrigkeit nicht mehr angeordnet? Ab wann müssen wir uns ihr entgegenstellen? Ich glaube, gerade in Deutschland kennen wir eine Zeit, in denen sich viel mehr Menschen hätten entgegenstellen müssen. Und zur Zeit Jesu war das eben auch eine wichtige Frage in Israel. Nicht die Juden hatten die Macht im Land, sondern die Römer. Israel war besetzt und die Besatzer hatten in allem das letzte Wort. Trotzdem hatte sich Jesus erstaunlich wenig mit Regierungsgeschäften befasst. Er war nie Bürgermeister und er wollte auch nicht zum König gekrönt werden, als die Menge ihm am Gründonnerstag zujubelte und es fast gemacht hätte. Und erst als die Leute ihn ganz konkret fragen, wie ist das denn jetzt, Jesus? Da hat er sich geäußert. Aber auch nur mit einem einzigen Satz. Und viel mehr gibt es dazu auch nicht zu lesen in der Bibel. Jesus sagt zu dem Thema Obrigkeit, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Und ich glaube, in diesem Satz steckt auch die Antwort auf unsere Frage. Ab wann wird das schief? Ab wann geht das nicht mehr? Also, wenn wir Gott geben dürfen, was Gottes ist, das heißt, wenn uns die Regierung in unserem Glauben nicht behindert, dann sollen wir auch dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Und tatsächlich war in Israel beides möglich damals. Die Juden mussten Steuern zahlen, klar, aber sie durften auch ihren Glauben freileben. Der ganze Tempelbetrieb lief und es gab dort von den Römern überhaupt keine Einschränkungen. Und ich denke, dass da auch die Knackpunkte sind. Wenn die Obrigkeit mich zwingen würde, meinen Glauben zu verraten, dann hätte sie bei mir den Kredit verspielt. Wenn unsere Obrigkeit unmenschlich wird, dann darf sie nicht mehr über Menschen herrschen. Und wenn unsere Obrigkeit den Bösen lobt und den Guten bestraft, dann hätte sie ihre Autorität mit Sicherheit verloren. Also, bevor wir eine Regierung, ein System aufgeben dürfen, uns innerlich verabschieden dürfen davon, oder müssen vielleicht sogar, muss es schon um mehr gehen als nur um Geld und Steuern. Ihr wollt doch einen König, sagt Gott zu Israel, jetzt müsst ihr ihn auch bezahlen. Schreit nicht rum. Das ist kein Grund. Es geht doch um mehr als um verletzten Nationalstolz. Die Besatzungsmacht war für Jesus damals kein Grund, keine Steuern zu zahlen. Solange Ordnung herrschte, ist doch egal. Es geht im Letzten wohl nur um diese Frage. Kann ich meinem Gott noch die Ehre geben oder kann ich es nicht? Bleibt Gutes gut und Schlechtes schlecht oder werden hier alle Regeln über den Haufen geworfen? Wenn das passiert, dann denke ich, sind die Grenzen unserer Loyalität erreicht. Und gegen so eine Obrigkeit, denke ich, da darf man auch gegen angehen. Darum dieses ideale Bild der Obrigkeit, das Paulus hier zeichnet. Daran müssen die sich auch messen lassen. Daran dürfen wir sie auch messen. Jetzt ist aber dieser 11. November nicht nur ein Sonntag, an dem wir Gottesdienst feiern, das machen wir ja jetzt hier gerade, sondern es ist auch ein weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Und der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Iran und auf Turkmenistan. Wissen, glaube ich, einige schon. Es gibt so eine Rangliste von Ländern der Christenverfolgung mit 50 Ländern drin und da steht Iran auf Platz 10 und Turkmenistan steht auf Platz 19. Also relativ weit oben schon, also da geht es den Leuten nicht gut. Und in beiden Ländern werden Christen bis auf den Tod verfolgt, besonders dann, wenn sie sich aus dem Islam heraus zu Jesus bekehren. Und in beiden Ländern wachsen die christlichen Gemeinschaften zurzeit relativ stark, allerdings zum größten Teil im Untergrund. Und das kommt bei uns in Barnsdorf an, wir wissen das. Wir haben viele Iraner mittlerweile hier, die Christen sind, die sich haben taufen lassen, weil das Ganze im Iran für sie nicht mehr geht. Sie können ihrem Gott dort nicht mehr dienen. Und ich glaube, die Antwort Jesu auf unfähige Regierungen ist genau das. Betet für die, die unter ihnen leiden. Unterstützt die, die flüchten müssen. Und bezieht klar Positionen für Glaubensfreiheit und für rechtsstaatliche Strukturen. Und dann seht bloß zu, dass in eurem eigenen Land die Dinge nicht wieder schräg werden. Unterstützt die Vernünftigen und widersetzt euch der Dummheit. Und das geht sogar beim Einkaufen, das geht ganz oft. Und hört auf eine Lichtgestalt zu warten, auf einen Heilsbringer, der euer Land wieder groß rauskommen lässt. Achtet lieber auf das Licht, das Gott in euer Leben geben möchte. Das Licht Gottes kam nicht als König, sondern es kam als Kind in einer Krippe. Sein Licht hat nicht die Besatzer verjagt, sondern es hat ihnen die Liebe Gottes entgegengestellt. Jesus ist das genaue Gegenteil eines starken Herrschers, denn er stellt keine Forderungen. Wir müssen ihm nichts bringen, er erhebt keine Ansprüche wie dieser König in Israel. Jesus lädt uns einfach nur ein, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen und ihm immer mehr Raum zu geben in unserem Leben. Er gibt uns unseren Wert. Nicht wir müssen ihm dienen, sondern er dient uns. Nicht wir müssen ihn bezahlen, sondern er hat für uns bezahlt. Das ist Gottes Idee von Führung. Das ist quasi sein zweiter Versuch mit uns. Ja, und wenn wir diesen Heiland in unserem Herzen behalten, dann hat es die Saat der Lügenbolde und der Vereinfacherer schwerer bei uns aufzugehen. Und dann wird auch Geld, Ansehen und Ruhm unseres Staates irgendwie nicht ganz so wichtig sein. Und wenn wir Selbstverantwortung übernehmen in Gremien oder in politischen Ämtern, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass wir das machen, dann ist die Stimme Jesu in unserem Herzen der wertvollste Ratgeber. So wie Gott sein Volk damals durch Propheten geführt hat, so will er uns durch seine Stimme führen, durch seinen Heiligen Geist. Trotzdem drängt Gott sich nicht auf. Er lässt uns unseren Willen, aber er lädt uns ein, ihn als Retter und Heiland kennenzulernen, hier in Barnsdorf, in seiner Gemeinde, in den Hauskreisen, auch im Kindergottesdienst und im persönlichen Gebet und Leben. Und das, was vorhin in dem Video rauskam, damit will ich schließen: Gott hat uns erwählt und wir nehmen die Wahl an. Amen.